Ich lese den Predigttext, wie er nach der neuen Perikopenordnung für den heutigen Ostersonntag vorgeschlagen ist, aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 14, ausgewählte Verse. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren mit erhobener Hand ausgezogen. Und die Ägypter jagten ihnen nach. Alle Rosse und Wagen des Pharao und seine Reiter und das ganze Heer des Pharao. Und holten sie ein, als sie am Meer bei Pi-Hahiroth vor Baal-Zephon lagerten. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf. Und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe. Wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog und stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und dort war die Wolke finster und hier erleuchtete sie die Nacht. Und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein, mitten ins Meer, auf dem Trockenen. Und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein, ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Reiter, mitten ins Meer. Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Reiter, das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war, ins Meer, sodass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer. Und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. So errettete der Herr an jenem Tage Israel aus der Hand der Ägypter. Ich bete. Herr, das ist nun wirklich lange, lange her. Eine Geschichte, so könnte man sagen, aus grauer Vorzeit. Und doch auch in ihr schon der österliche Klang, dass du die Deinen nicht im Stich lässt, dass du nicht ihren Tod, ja nicht mal ihre Knechtschaft willst, sondern ihr Leben befreit. Befreit, um dir zu vertrauen, befreit, um miteinander gut zu leben. Herr, lass uns dieses alte Geschehen, dieser alte Text doch ganz neu aufgehen und zu Herzen sprechen, dass die Freude über dein Heil uns allen ganz tief und fest innewohnt und dass das unser Leben prägt, immer mehr, gerade auch in diesen nicht immer so leichten Tagen. So rede du, Herr, und hilf du uns, recht zu hören. Amen. Liebe Gemeinde, jedes Jahr feiern Juden in der ganzen Welt das Pessachfest und vor allem den Sederabend, Dabei wird die Geschichte des Auszugs aus Ägypten höchst plastisch erinnert bei einem festlichen Abendessen. Die verschiedenen Speisen, die es dort gibt, weisen symbolisch auf die Situation Israels in Ägypten und dann beim Auszug hin. Und viele kleine symbolische Akte sind eingewoben in das Geschehen und sollen so alle miteinander und vor allen Dingen auch die Kinder das miterleben. Sie sollen alle so feiern, als geschehe der Auszug jetzt. Als wären sie diejenigen, die von Gott aus der Sklaverei in Ägypten befreit würden. Und der Höhepunkt der ganzen Geschichte ist eben dieser Durchzug durch das Schilfmeer, die Rettung vor dem ägyptischen Heer. Die Situation war ja ausweglos, in die die Israeliten, Männer und Frauen, Kinder und Alte geraten waren. Vor sich das Wasser und hinter sich die Ägypter. Die Verzweiflung des Volks verständlich und absolut nachvollziehbar. Sie waren unbewaffnet, an einen Kampf war nicht zu denken. Die Streitmacht der Ägypter dagegen strotzte nur so vor Kraft und Waffengewalt. Von Pferden gezogene Streitwagen verhinderten auch jedwede weitere Fluchtbewegung, selbst wenn das Meer nicht blockiert hätte. Sie konnten ihnen nicht entrinnen. Und so würden sie jetzt entweder in der Wüste erschlagen werden oder in den Fluten des Meeres ersaufen oder, und das wäre ja vielleicht noch die beste Lösung, von den Ägyptern zurückgetrieben werden, um weiter als Sklaven in Ägypten ausgebeutet zu werden. Was für Perspektiven! Doch Gott lässt seine Leute nicht im Stich. Gott hat sein Volk ja nicht aus Ägypten geholt, um es dann in der Wüste so erbärmlich, brutal niedergemetzelt oder so jämmerlich im Meer ersaufen zu lassen. Und das erinnern eben die Juden jedes Jahr. Das ist die Urerfahrung des Volkes Israel. Gott befreit sein Volk aus der Knechtschaft. Und er rettet es aus der Hand der Feinde, die den Tod bringen wollen. Gott befreit. Gott rettet. Das ist das Urbekenntnis der Bibel. Das kommt in einem der nach dem Urteil fachkundiger Menschen ältesten Texte der Bibel zum Ausdruck, dem Loblied der Miriam. Ein Kapitel nach unserem Predigttext können wir dieses lesen. Kapitel 15, Vers 20 und 21 im zweiten Buch Mose. Da heißt es, da nahm Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in die Hand und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. Und Miriam sang ihnen vor, lasst uns dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Dieses Bekenntnis zum und dieses Loblied auf den rettenden Gott haben sich circa 3 Jahrtausende später die Sklaven in der neuen Welt zu eigen gemacht. Menschen aus Afrika verkauft in die Südstaaten Nordamerikas, dort ausgebeutet wie die Israeliten in Ägypten. Ihre Befreiung gab den Farbigen Hoffnung. Sie sangen sich das zu bei ihrer harten Arbeit und unter der manchmal tödlichen Knute ihrer weißen Herren. Lieder wie Go Down Moses, When Israel Was in Egypt Land oder Deep River, My Home is Over Jordan oder Wait in the Water oder Gonna Lay Down My Burden Down by the Riverside und viele sogenannte Gospels mehr. In ihrer menschlich gesehen hoffnungslosen Situation gab ihnen der Glaube an diesen Gott, der rettet, Zuversicht, gab auch ihnen immer wieder neu die Hoffnung, dass Gott auch ihre Situation sehen und ändern würde. Gott rettet, Gott befreit, das war auch ihr Bekenntnis. Und wie wir wissen, hat Gott das, so wie für Israel, auch für die Sklaven in den USA Wirklichkeit werden lassen. Die Sklaverei wurde abgeschafft. Am Ende dieses ersten Teils meiner Predigt deshalb ein Witz. Ein Punk sitzt auf einer Parkbank und liest die Bibel. Neben ihm sitzt ein Pfarrer. Plötzlich schreit der Punk auf: Gott ist super! Er hat Israel durch das Meer geführt. Da sagt der Pfarrer: Das ist alles zu erklären. Das Wasser war an dieser Stelle des Meeres nur ca. 20 Zentimeter tief. So konnten sie leicht hindurchgehen. Aha, danke, sagt der Punk und liest weiter. Plötzlich schreit er wieder: Hey, Gott ist superspitze, echt geil! Was ist denn nun schon wieder? Habe ich dir nicht erklärt, dass das Wasser nur 20 Zentimeter tief war? Fragt der Pfarrer. Ja klar, aber stell dir vor, Gott hat die Ägypter in nur 20 Zentimeter tiefem Wasser ertränkt. Gott rettet wunderbar. Und doch zugleich innerweltlich erklärlich, wie so oft. Ein heftiger Ostwind, so können wir lesen, hat das Meer an dieser Stelle ausgetrocknet. Doch dieser kleine Witz macht auf ein Problem aufmerksam, das nicht nur ich mit dieser Erzählung habe. Ein Problem, das uns zugespitzt eben auch im Lobgesang der Miriam begegnet. Sie lobt Gott dafür, dass er Ross und Reiter ins Meer gestürzt hat, sie also dort hat ertrinken lassen. Gott rettet Israel, aber lässt dabei tausende Ägypter sterben. Ist dieser Preis nicht zu hoch? Wie kann es sein, dass Gott die einen auf Kosten der anderen rettet? Nun gut, wir können sicherlich jetzt ein bisschen hin und her überlegen und sagen dann, naja gut, die Ägypter hätten Israel ja gar nicht verfolgen müssen. Und ja, sie wollten dieses hilflose Volk doch nur niedermetzeln oder doch zumindest wieder neu zu Sklaven machen. Aber es bleibt die Frage, mussten sie deshalb so jämmerlich sterben? Und wie war das in den späteren USA? Der Krieg der Südstaaten mit den Nordstaaten, in dem es eben auch, und nicht nachrangig, sondern eigentlich vorrangig, eben um diese Frage ging, ob es weiter Sklaverei geben soll oder nicht. Und in diesem Krieg sind über 500.000 Menschen gestorben. War dieser Preis nicht zu hoch? Also zumindest, dass Gott der Initiator war, dass er die Ägypter ertränkt hat, das geht uns doch schwer runter, oder? Auch wenn das sehr, sehr lange her ist. Es gibt eine jüdische Legende, die das aufgreift. Sie erzählt, als nach dem Untergang Pharaos die Engel im Himmel eine schöne Festmusik machen und ein Te Deum anstimmen wollten, verbot es ihnen Gott, der Herr, voller Trauer und Weh. Wie soll es nicht mein Herz zerreißen, wenn tausende meiner geliebtesten Kinder ertrunken sind? Gott zerreißt es das Herz, wenn Menschen leiden, wenn Menschen krank werden, wenn Menschen umkommen, sterben. Es zerreißt ihm das Herz, dass die Menschheit sich von ihm abgewandt hat, immer wieder neu abwendet, eigene Wege einschlägt. Es zerreißt ihm sein Herz, wenn sein Volk in Gaskammern umgebracht wird. Aber genauso, wenn die, die das tun, getan haben, ihrerseits hingerichtet werden, wenn sie ohne Hoffnung, ohne Vergebung sterben. Das ist das Thema von Karfreitag und Ostern. Könnten wir nicht endlich Karfreitag und Ostern auf einen Tag legen? Karfreitag ist für manche Christen schwer auszuhalten. Das findet Ausdruck darin, dass die Gottesdienste an diesem Tag nach meiner persönlichen Erfahrung nie sonderlich gut besucht sind. Doch die Christenheit hat es bisher durchgehalten und wird es hoffentlich auch weiter tun. Diese Spannung zwischen Leiden und Sterben einerseits und der Auferstehung und dem Glauben an den Gott, der rettet und befreit, andererseits, diese Spannung gilt es auszuhalten. Jesus musste das Schweigen Gottes auf seinen Ruf aushalten. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aushalten durch die knapp 3 Tage seines Todes hindurch. Die verängstigten und hoffnungslosen Jünger mussten das Schweigen Gottes aushalten. Es gilt, das Schweigen Gottes auf den Tod der Ägypter im Meer auszuhalten, wie das Schweigen Gottes angesichts vieler sinnloser Tode in vielen ebenso sinnlosen Kriegen. Wir müssen das Schweigen Gottes angesichts krebskranker oder hungernder und sterbender Kinder aushalten. Nein, in dieser Welt ist eben nicht alles gut. Ganz im Gegenteil. Das Leiden ist immer noch da. Der Tod ist immer noch da. Jeder von uns stirbt ja nicht nur seinen eigenen Tod, sondern vorher schon im Tod geliebter Menschen so kleine Tode mit. Doch genau deshalb ist Gottes Sohn Mensch geworden, einer von uns, und hat gelitten, bis zum Tod am Kreuz gelitten und ist gestorben, unschuldig und ins Grab gelegt. Er war wirklich tot. Tot. Getrennt von Gott. Und Gott hat den Tod seines Sohnes erlitten. Leiden und Sterben sind nicht mehr per se sinnlos. Sie sind im Leiden und Sterben Gottes eingebunden, darin aufgehoben. Und sie finden in der Auferstehung eine Hoffnung. Gott will nicht den Tod des einen zugunsten des anderen. Er will das Leben aller Menschen und deshalb Karfreitag. Doch Karfreitag bedeutet eben auch das. Gott hält es aus, dass Menschen anderen Menschen Leid zufügen, sie gar töten. Gott hält es aus, dass wir dem Gekreuzigten keinen Glauben schenken und von seiner Liebe uns nicht erreichen, nicht erweichen, nicht berühren lassen, zum Leben erwecken lassen, zu einem Leben aus Liebe und für die Liebe. Gott hält diesen Schmerz immer noch aus, dass Menschen einen anderen Weg gehen, dass Menschen den Tod immer noch das letzte Wort sein lassen. Gott rettet und befreit. Die Todesbringer damals fanden selbst den Tod. Ihre Opfer wurden gerettet zum Leben. Und so gibt es auch in unserem Leben manche Situationen, die der Israels damals ähneln. Wenn wir Dinge versprochen haben beispielsweise, aber wir merken, dass wir sie nicht einhalten können, dass wir es nicht gebacken kriegen. Oder wenn wir Pläne gemacht haben und vorangetrieben haben und es sich dann aber zeigt, dass sie nicht umsetzbar sind. Wir nicht weiterkommen. Aber es gibt eben auch kein Zurück. Es geht nicht nach vorne und es geht nicht nach hinten. Es geht nicht zur Seite. Ausweglose Situationen, Dilemmata, für die wir keine Lösungen finden. Wir können nur, wie es so schön heißt, wählen zwischen Pest und Cholera. So wie Israel damals. Doch genau in solchen Situationen lässt Gott uns eben nicht allein. Gerade in solchen Situationen trägt der Glaube, kann Gott noch eine Perspektive eröffnen, die wir noch nicht gesehen haben, nicht hätten sehen können. Das ist dann so, als ob sich das Meer spaltet und wir hindurchgehen können. Und irgendwann, am Ende, stehen wir dann alle vor dem Meer des Todes. Hinter uns das gelebte Leben, das uns verfolgt, weil da so manches ungeklärt und vielleicht auch ungesühnt ist. Und in das wir nicht mehr zurückkehren können, oft gar nicht mal zurückkehren wollen. Und vor uns eben dieser unüberwindbare Tod, der für uns unüberwindbare Tod. Doch Jesus Christus hat da, genau da hinein ja eine Schleise geschlagen. Er rettet uns aus Sünde, befreit uns von Tod und Teufel. Er hat sie entmachtet. Vor uns eröffnet sich ein Weg ins Leben. Der Tod findet den Tod. So wie die Todesbringer damals am Schilfmeer oder im Schilfmeer den Tod fanden. So der Tod am Ende aller Dinge. Das sieht der Seher Johannes, wie der Tod in den Hades geworfen wird und den zweiten, seinen eigenen Tod stirbt. In den letzten Jahren habe ich einigen Menschen hier bei ihrem Sterben begleiten können, sie begleiten dürfen. Ein Geschenk. Denn ich habe miterlebt, wie ihnen Jesus Christus diese Hoffnung gegeben hat. Wie sie ohne Angst in den Tod gegangen sind, vielmehr voller Vorfreude. Ich denke, nur einige wenige Namen zu nennen, an Maria Schäffler oder Gisela Werner, die meisten kennen sie ja noch. Voller Vorfreude waren sie schon lange, bevor sie in den eigentlichen Sterbeprozess eintraten. Aber da war die Vorfreude noch einmal stärker. Oder gerade jüngst Erika Schneider. Wenn ich sie besuchte, dann versuchte sie immer noch mitzusingen, wenn ich sang. Oder das Vaterunser mitzusprechen. Und sie war so ungeheuer zufrieden. Die Atmosphäre in diesem Zimmer, wenn ich bei ihr saß, unbeschreiblich. Oder ich denke an Alfriede Grebe, die im Beisein ihres Sohnes auf der Intensivstation nach Gott rief, mehrmals und dann mehrmals ausrief, ich liebe dich so, Gott. Und wer sie kannte, wusste oder weiß, dass sie eigentlich nie so euphorisch war, so überschwänglich. Also das war gar nicht so ihrs, aber da hat sie so das ausgerufen und ist kurze Zeit später friedlich eingeschlafen. Gott rettet, Gott befreit. Er will, dass wir leben, weil er uns liebt. Wie er Israel geliebt hat und liebt, gerettet hat, befreit hat und auch das ja immer wieder neu tut. Israel gibt's immer noch. Und so will er auch uns retten. Vor Sünde, Tod und Teufel. Befreien auch von unguten Abhängigkeiten. Und uns Hoffnung schenken. Hoffnung in dieser Pandemie. Der Bischof von München, Bedford Strom, hat gesagt, die Christen sind, glaube ich, müde. Er will uns Hoffnung schenken, dass wir nicht müde sind, sondern eben voller Hoffnung. Hoffnung auch in einer schweren Krankheit, Hoffnung in Beziehungskrisen. Er kann immer einen unerwarteten Weg aufzeigen, eine unerwartete Tür öffnen, das unüberwindlich erscheinende Meer teilen. Und er gibt uns vor allem eben eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausreicht. Der Apostel Paulus, und damit will ich schließen, formuliert das so. Denn es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät ein natürlicher Leib und auferstehen wird ein geistlicher Leib. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.